Super, mit diesem Gott, mit diesem guten Gott dürfen die Kinder in ihr Programm gehen zu den Bibelentdeckern und wir dürfen uns mit seinem guten Wort beschäftigen. Ich möchte euch zuerst einen kleinen Witz erzählen. Und zwar ein evangelischer Pfarrer und ein katholischer Priester sind zusammen im Zug gefahren. Sie sind sich so gegenüber gesessen. Auf einmal gähnt der katholische Priester, ohne sich die Hand vor den Mund zu halten. Der Evangelische erschrickt und ruft Tobias 6, Vers 3, weil da steht, O Herr, er will mich fressen. Darauf sagt der Katholische Apostelgeschichte 10, Vers 14, weil dort steht, O nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Also, Bibelwissen haben sie gehabt, die zwei, wenn man sich so mit Bibelstellen unterhalten kann, alle Achtung. Es hat sicherlich nie wirklich so stattgefunden. Warum erzähle ich es uns? Weil dieser Ausspruch von diesem katholischen Apostelgeschichte 10, 14 aus unserem Predigtext stammt. Wir machen heute weiter mit dieser kleinen Predigtreihe über die Apostelgeschichte, wo wir so einige Wunder rausnehmen. Vor zwei Wochen hat Thomas Schmid über Apostelgeschichte 3 gepredigt und heute machen wir Apostelgeschichte 10. Da nicht das ganze Kapitel, das ist relativ lang, sondern so die Verse 1 bis 23, ist auch schon viel. Ich kann aber euch jetzt schon empfehlen, dass ihr den Rest des Kapitels da noch lest, weil das ist echt ein geniales Kapitel. In diesem Kapitel geht es zum einen um einen römischen Hauptmann, den Cornelius, und zum anderen um Petrus. Es beginnt mit Cornelius und ich lese uns die ersten 8 Verse, wo es um diesen Cornelius geht. Jawohl. In Caesarea lebte ein Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italischen Regiment gehörte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Eines Tages, gegen 3 Uhr nachmittags, hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius, hörte er ihn sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist, Herr? Fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Als der Engel wieder gegangen war, rief Cornelius 2 seiner Diener sowie einen gläubigen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge zu sich. Er berichtete ihnen alles, was er soeben erlebt hatte, und schickte sie dann nach Joppe. Nachher machen wir da weiter, aber jetzt erstmal diese Verse und der Cornelius, mit dem wollen wir uns beschäftigen. Für mich ist dieser Cornelius ein richtig mutiger Mann. Er ist einer, der eine Grenzüberschreitung wagt. Grenzüberschreitung im positiven Sinn, er überschreitet keine schlechte Grenze, sondern eine gute Grenze. Aber warum meine ich das? Ich will es erklären. Versetzen wir uns so ein bisschen in seine Lage hinein. Er ist römischer Hauptmann in Caesarea. Warum heißt Caesarea wohl Caesarea? Ganz einfach, weil diese Stadt nach dem römischen Kaiser Caesar benannt ist. Das bedeutet, dass der römische Kaiserkult in dieser Stadt eine große Rolle gespielt hat. Und zudem waren dort 2500 Soldaten, römische Soldaten stationiert. Diese 2500 Soldaten hatten 10 Hauptmänner über sich und darüber waren nochmal 2 Obristen. Und Cornelius war jetzt einer von diesen 10 Hauptmännern. Das heißt, er gehörte zu dieser römischen Elite von Caesarea. Er war jetzt nicht nur einer der 2500 Soldaten, sondern eben einer der 10 Hauptmänner. Und er ist einer, der als Römer an den Gott Israels glaubt. Und das ist das, was ich meine mit Grenzüberschreitung, mit mutig. Denn das war absolut unüblich. Als Römer, wo er ja die Besatzungsmacht verkörperte, da an diesen Gott zu glauben, was eigentlich die anderen vom Volk, seine Untertanen, glauben, das ist richtig mutig. Ich kann mir vorstellen, er hat sich so einiges anhören müssen. Was haben wohl diese anderen 9 Hauptmänner gesagt? Und vor allem die 2 Obristen, die ja auch über ihm noch standen. Und ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass er sich nicht nur einiges anhören musste, sondern dass er vielleicht auch um seinen Job bangen musste. Wenn man als Römer den Gott Israels verehrt, wer weiß, ob das gut geht. Cornelius ist einer der mutigen Männer seiner Zeit. Und vielleicht geht es dir ganz ähnlich. Vielleicht machst du dir Gedanken über diese Dinge mit Jesus und bist heute hier in den Gottesdienst gekommen und weißt genau, die Leute um dich herum, die finden das völlig verrückt. Also so ein bisschen Gott ist ja in Ordnung, aber mal alles nicht so zu eng nehmen und nichts übertreiben und so. Und wenn es so ist, dann will ich dich herzlich beglückwünschen. Echt stark, dass du diesen Schritt gegangen bist, echt stark, dass du hier bist. Und ich will dich ermutigen, beschäftig dich weiter mit diesem Jesus und frag ihn, ob er tatsächlich dieser Weg zu Gott ist, das er von sich behauptet. Oder vielleicht bist du schon lange Christ, aber du bist trotzdem so der Einzige in deiner Verwandtschaft oder in deiner Nachbarschaft oder unter den Kollegen oder die jungen Leute vielleicht in der Schule, in deiner Klasse bist du der Einzige. Und es ist ganz schön mutig, dass du dich zu Jesus stellst. Und ich möchte auch dich beglückwünschen, wenn du einfach in guter, freundlicher, aber klarer Art und Weise dich zu Jesus stellst in diesem Umfeld, in dem du bist. Und ich möchte es einfach dir und mir sagen, lasst uns solche sein, die mutig zu diesem Glauben an Jesus stehen, mutig in unserem Umfeld uns zu Jesus bekennen. Und vielleicht ist es auch so, dass du dir denkst, naja, ganz so sehr ist es gar nicht bei mir. Wenn man lange an Jesus glaubt, manchmal ist es auch so, dass man ein bisschen in so einer christlichen Blase drin ist und gar nicht so sehr viele Kontakte nach offen hat. Dann wünsche ich es dir und mir, dass wir uns danach ausstrecken, nach so einem Umfeld, das Jesus nicht kennt. Dass wir uns das noch viel mehr wünschen, da Licht und Salz zu sein. Cornelius war so einer, der mutig sich zu Jesus, nee, nicht zu Jesus, sondern zum Gott Israel bekannt hat. Und das ja nicht im Heimlichen. Denn wir haben es gelesen, das haben alle mitbekommen. Also er hat auch nicht nur mit Worten sich bekannt, sondern er hat den Armen und Bedürftigen Gutes getan. Er hat viel gebetet, das war bekannt. Er war einer, der da kein Geheimnis draus gemacht hat. Sei du auch so einer, der kein Geheimnis aus seinem Glauben an Jesus macht. Und jetzt erlebt dieser Cornelius etwas ganz Besonderes. Wir haben ja unsere Predigtreihe so mit den Wundern überschrieben und das ist auch so ein Wunder. Er erlebt, dass ein Engel zu ihm kommt. Ein bisschen später, im gleichen Kapitel in Vers 30 erzählt er davon, da kriegt man noch ein bisschen mehr davon mit. Cornelius erwiderte, vor 3 Tagen hatte ich mich zur gleichen Zeit wie jetzt, nachmittags gegen 3 Uhr, hier in meinem Haus zum Gebet zurückgezogen, als plötzlich ein Mann in einem leuchtend weißen Gewand vor mir stand. Da kriegt man also mit, er war gerade beim Gebet und das ist um 3 Uhr nichts Unübliches gewesen, zumindest nicht für die Juden. Es war so diese klassische jüdische Gebetszeit am Nachmittag. Und auch da merkt man, der Cornelius, er hat sogar diese Dinge übernommen, dass er auch zu dieser Uhrzeit dann gebetet hat. Und eben zu diesem Zeitpunkt, da erscheint ihm einer in einem leuchtend hellen Gewand. Das ist ihm gleich klar, es ist ein Engel. Und der, nachdem er erstmal erschrocken ist wahrscheinlich, hört er gute Worte von ihm. Nämlich dieser Engel lobt ihn für seine Gebete, für das, was er an den Armen Gutes tut und sagt, dass diese Gebete vor Gott gekommen sind. Und dann gibt er ihm gleich noch einen Auftrag mit, nämlich er soll zu einem Simon mit Beinamen Petrus schicken lassen, der gerade in Joppe ist. Jetzt ist dieser Simon Petrus uns gut bekannt, aber dem Cornelius hat es wahrscheinlich gar nichts gesagt. Und wenn wir kurz überlegen, hätte er irgendwie auch anders reagieren können. Können Sie mir schon vorstellen. Er hätte sagen können, Moment, was für ein Petrus ist denn das? Und überhaupt Joppe, das sind so 60 Kilometer von Caesarea entfernt. Das ist jetzt gar nicht mehr so mein Bereich. Ich weiß auch nicht so recht, soll ich das machen? Und was soll ich dann mit dem Petrus machen, wenn er da ist und so? Aber nein, Cornelius, er holt drei seiner Leute, zwei Bedienstete und einen Soldaten, erzählt ihnen alles und schickt die tatsächlich da nach Joppe. Und jetzt lese ich weiter. Unser Bericht schwenkt jetzt von Caesarea nach Joppe. Wir kriegen da was von diesen drei Männern und von Petrus mit. Um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das, gehalten an seinen vier Ecken, auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme: Auf, Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch unvermittelt wieder im Himmel. Also ihr merkt, wir sind voll bei den Wundern und das finde ich eigentlich schon ein cooles Wunder, diese Vision mit diesem Tuch, das da runterkommt. Und der Petrus, diese Tiere, die er in dem Tuch sieht, das sind alles unreine Tiere. Was ist damit gemeint? Ganz einfach, Gott hatte im Alten Testament, man kann das in 3. Mose 11 nachlesen, hatte gesagt, es gibt reine und unreine Tiere. Und die unreinen Tiere dürfen die Juden nicht essen. Insofern der Petrus, als er jetzt gesagt bekommt, er soll diese Tiere essen, die alles unreine Tiere waren, da reagiert er, wie es sich für einen guten Juden gehört. Indem er nämlich sagt, das war jetzt dieser Satz aus unserem kleinen Witz vorher, oh nein, Herr, ich habe noch nie etwas Unreines oder Unheiliges gegessen. So heißt es in der Luther-Übersetzung. Hier haben wir die neue Genfer Übersetzung. Also Petrus sagt, auf gar keinen Fall werde ich das essen, weil das ist doch in Gottes Wort ganz klar gesagt, das ist unrein und ich werde es nicht essen. Wir merken auch, der Petrus, gell, er ist ganz klar in seiner jüdischen Kultur drin und ein treuer Jude, der sich an diese Gebote hält. Aber vielleicht, als es dann nochmal die Aufforderung gab und dann noch ein drittes Mal, vielleicht hat er sich schon überlegt, ist es irgendwie jetzt Gottes Stimme, die da zu mir spricht? Aber ich kann doch nicht irgendwie das gehörte Wort Gottes gegen das schriftliche Wort Gottes entgegensetzen. Und ich stelle mir vor, er war da irgendwie in einer Schwierigkeit drin. Vielleicht hat er den Gedanken gehabt, als wir da mit Jesus unterwegs waren am Sabbat, da hat Jesus uns auch erklärt, dass dieses Sabbatgebot, den Sabbat zu halten und so, ein bisschen anders zu verstehen ist, wie wir das bisher verstanden haben. Aber in irgendeiner Weise war das sicherlich eine schwierige Sache für ihn. Und jetzt lese ich uns die letzten Verse. Während Petrus noch darüber rätselte, was diese Vision bedeuten sollte, kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Sie hatten sich zu Simons Haus durchgefragt und standen jetzt vor dem Eingangstor. »Ist hier ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast?«, riefen sie. Da sagte der Geist zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte, »Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Folge ihnen ohne Bedenken, ich selbst habe sie geschickt.« Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte, »Ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir?« »Wir kommen von Hauptmann Cornelius«, antworteten sie, »einem frommen und gerechten Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung in hohem Ansehen steht. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast.« Als Petrus das hörte, bat er die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Gleich am nächsten Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Brüdern aus Joppe. Petrus oben auf dem Dach, die Männer unten am Tor, sie rufen nach ihm, aber wir sind immer noch bei den Wundern. Petrus muss es nicht nur hören, sondern er kriegt es auf so eine ganz besondere Art und Weise mit. Nämlich der Heilige Geist selbst sagt ihm, dass da drei Männer unten stehen, die zu ihm wollen. Das ist schon mal besonders, oder? Also wir kennen so Klingel oder vielleicht auch mal so mit Kamera und Bildschirm, dass man was sieht. Aber hier der Heilige Geist selber sagt, wer da ist und auch noch gleich dazu, dass er mit denen dann ruhig mitgehen soll. Und so steigt Petrus also runter vom Dach und geht zu diesen Männern. Und jetzt kommt diese Grenzüberschreitung des Petrus. Denn das, was wir hier vielleicht lesen, ohne dass uns das besonders auffällt, das ist sehr ungewöhnlich. Nämlich, er bittet als Jude diese heidnischen Männer herein. Also heidnische Männer, Heiden sind einfach alle, die nicht zu den Juden gehören. Und das war jetzt für die Juden absolut eigentlich undenkbar, es war ein No-Go, solche Leute zu sich reinzubitten. Und jetzt war das ja nicht mal Simons eigenes Haus, sondern er war ja selbst zu Gast bei dem anderen Simon. Und er bittet sie rein, sorgt dafür, dass die da übernachten können. Also er überzeugt den Simon, den Gerber, dass die da übernachten können. Und am nächsten Tag geht er mit ihnen mit nach Caesarea in diese römische Kaiserkultstadt zu einem römischen Hauptmann in dessen Haus. Also er weiß ja schon, dass er zu dem gehen soll. Und das war für Juden genauso undenkbar, dass sie eben in das Haus von solchen Heiden gehen, von diesen Römern. Aber Petrus, er macht das. Er ist auch so einer der Mutigen, die so eine Grenzüberschreitung machen. Und ich weiß wirklich nicht, ob uns das so bewusst ist, wie schwierig das für ihn war. Aber tatsächlich dieses Kapitel hier, und wie gesagt, ich empfehle euch sehr, das fertig zu lesen, was da dann in Caesarea passiert. Dieses Kapitel bedeutet einen entscheidenden Einschnitt in der Geschichte der ersten Christen. Weil bis dahin waren die ersten Christen alles Juden. Also so mit wenigen Ausnahmen. Da gab es diesen Äthiopier, der sich da hat taufen lassen, Apostelgeschichte 8. Aber so im Großen und Ganzen waren die Christen bisher alles Juden. Und so in diesem jüdischen Denken war Jesus für sie gekommen. Jesus hat es zwar schon gesagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, dass sie Zeugen sein sollen in Jerusalem und Judäa und dann in Samarien, das war schon Ausland und bis ans Ende der Welt. Also eigentlich hätten sie wissen können, dass seine gute Botschaft für alle gilt, aber Petrus hat es halt noch nicht kapiert gehabt, so wie es uns manchmal auch geht. Gell? Wir könnten Dinge schon wissen, aber brauchen ein bisschen. Und hier ist es so, Gott tut durch den Petrus was Großartiges dann im Haus des Cornelius, wie gesagt, könnt ihr selber nachlesen. Aber er tut nicht nur etwas Geniales bei diesem Cornelius, sondern der Petrus selber versteht durch diese ganze Sache etwas Entscheidendes. Nämlich, dass diese gute Nachricht von Jesus für alle Menschen ist. Und wahrscheinlich hat er nämlich an, während er da vom Dach runterstieg, ein bisschen was davon kapiert, dass es jetzt vielleicht in dieser Vision gar nicht so sehr darum ging, diese unreinen Tiere zu essen, sondern vielmehr um das, dass er keine anderen Menschen unrein nennen soll. Dass die Heiden eben nicht solche sind, mit denen man nichts zu tun haben darf, sondern dass man mit denen Gemeinschaft haben darf. Und ich denke, es hat so ein bisschen in ihm angefangen zu arbeiten. Jedenfalls, er ist bereit für diese Grenzüberschreitung. Und ich frage dich und mich, bist du bereit für eine Grenzüberschreitung, wenn Gott dich dazu ruft? Das kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Es kann so aussehen wie bei dem Petrus, dass irgendwelche Überzeugungen, vielleicht theologischer Art, die du seit Kindheit an hast, dass du die aufgibst, weil Gott eben dich dahin führt. Und ich wünsche mir sehr für jeden von uns, dass wir nie an diesen Punkt kommen, wo wir fertig sind so mit den theologischen Überzeugungen und überhaupt Überzeugungen, sondern dass wir immer offen sind davon, uns von Gott korrigieren zu lassen, von Gott in unser Leben hineinsprechen zu lassen und eben ja, bereit sind, umzudenken. Petrus war bereit, er hat so eine Zeit gebraucht, aber er war bereit und das bin ich ihm sehr dankbar dafür, weil das war entscheidend wichtig für diese erste christliche Gemeinde, dass der Leiter, einer der Leiter, Petrus, eben das kapiert hat. Oder vielleicht ist diese Grenzüberschreitung, zu der dich Gott herausfordert, ganz anderer Art in irgendeiner Form in deinem Leben, wo Gott vielleicht deine Lebensplanung über den Haufen werfen will. Und dann die Frage ist, bist du bereit dazu? Ich möchte von zwei Ehepaaren noch erzählen, einem etwas älteren und einem jüngeren Ehepaar, die für mich da so gute Vorbilder sind. Das eine Ehepaar, die waren irgendwie gerade so in den Ruhestand gekommen und dann haben sie von Gott so diesen Auftrag zu bekommen, in die Mission zu gehen. Und ich kenne sie jetzt nicht näher, kenne die Geschichte nicht näher, aber ich kann mir vorstellen, sie hätten sich jetzt den Ruhestand anders vorgestellt, als nochmal in einem anderen Land irgendwo ganz neu anzufangen. Ich weiß nur das, dass sie es gemacht haben und irgendwo in Afrika dann so im administrativen Bereich mitgearbeitet haben. Und ich für mich habe mir einfach gesagt, hey, so stark, dass sie bereit waren, in dieser Situation, so im Ruhestand, nochmal ganz was Neues anzufangen, weil Gott sie eben dazu gerufen hat. Und das andere Ehepaar, da will ich ein bisschen ausführlicher dazu erzählen, jüngeres Ehepaar, da war es so, dass er Häuser geplant und verkauft hat und damit auch gut Geld verdient hat. Nebenbei ist er noch in der Firma des Vaters eingestiegen, die nicht mehr so gut lief und hat sich da mit reingehängt und es ging dann auch voran und die Firma lief dann auch wieder gut. Und dann hat er an einem Silvesterabend im Jugendkreis eine Andacht dazu gehalten, dass man immer offen sein soll für Gottes Wege, wenn Gott neue Wege führt. Und hat dann mit seiner Frau darüber gesprochen, dass das ja vielleicht auch für sie sein kann, im neuen Jahr irgendwie was Neues zu machen, wenn Gott es will. Und sie haben einfach grundsätzlich gesagt, wir wollen offen sein für Gottes Reden, haben das Gott so gesagt, wir stehen dir zur Verfügung. Und dann ging das neue Jahr so in die Lande und es wurde Herbst, Oktober. Und dann im Oktober sagte jemand zu ihm, du, da gibt's ein Freizeitheim, da hat der Heimleiter aufgehört, mach doch du das. Und sein erster Gedanke war, nee, ganz bestimmt nicht. Wir haben gerade ein neues Haus gebaut, haben hier ein schönes Haus, Firma läuft, dies und das und so weiter. Da müssten wir umziehen, ganz bestimmt nicht. Der zweite Gedanke war, naja, vielleicht will es ja Gott und wir wollten ja offen sein für Gottes Reden. Und so hat er mit seiner Frau gesprochen und sie haben beide gesagt, also wenn das von Gott ist, dann soll es Gott bestätigen. Dann wollen wir das von ihm irgendwie ganz klar bestätigt haben. Und so war es dann. Am Tag danach hat ihn jemand aus dem Jugendkreis angesprochen, ob er nicht hauptamtlicher werden will, also in irgendeiner Weise so sein Berufsleben ebenso für Gott zur Verfügung stellen. Und das war eben genau in die Richtung. Und dann gab es noch andere Dinge und irgendwann hat der Vorsitzende des Verbandes angerufen und gefragt, ob sie nicht diese Heimleiterstelle machen wollen. Das war dann so eine weitere Bestätigung. Und so haben sie das letztlich gemacht. Was aber bedeutete, Haus zu verkaufen, diese Firma des Vaters dann irgendwann zu verkaufen, umzuziehen, sicherlich genauso viel zu arbeiten, aber für viel weniger Geld. Das war ein Riesenschritt. Und der eine und andere hat es erkannt, von wem ich geredet hatte, oder der eine und andere wird die beiden kennen. Das sind Thomas und Miriam Heid, von denen ich erzählt habe, die hier in unserer Gemeinde in Truchtelfingen waren. Und mir geht es jetzt nicht darum, die irgendwie jetzt auf den Leuchter zu stellen, aber damals, 2008 war das, und ich habe es dann wahrscheinlich im Jahr danach mitbekommen, als ich da so seine Geschichte gehört habe, hat mich das unheimlich ermutigt. Und ich habe auch von Leuten von euch gehört, wie das, die das damals mitbekommen haben, ermutigend war, dass die beiden bereit waren, wirklich hier alles aufzugeben und nach Wildberg ins Haus Saron zu gehen. Das ist dieses Freizeitheim, um dort diese Leitung zu übernehmen. Und ich weiß noch, der Thomas sagte mir dann mal, das war das Beste, was wir machen konnten. Weil das war Gottes Auftrag für uns. Und wenn Gott einen Auftrag gibt, dann ist es schon ein Abenteuer. Aber das Gute ist ja, Gott ist dabei. Und er schickt uns ja nicht in irgendwas Blödes rein, sondern er ist dann selbst mit dabei. Und dann ist es das Beste, was wir tun können. Cornelius und Petrus waren solche, die bereit waren für so eine Grenzüberschreitung. Du und ich, wir sind gefragt, wo ist eine Grenzüberschreitung dran? Gibt es sowas, wo Gott dich ruft? Und vielleicht sagst du, naja, aber wie kann es dann konkret gehen oder wie kann das konkret aussehen? Und ich glaube, das sehen wir auch bei dieser Geschichte von Thomas und Miriam ganz gut. Das Erste ist das einfach generell zu sagen, Gott, ich bin bereit. So wie sie es da in diesem Silvester gesagt haben, ich stehe dir zur Verfügung, du darfst über mein Leben bestimmen. Und wenn man dann den Eindruck hat, dass Gott so einen Auftrag gibt, dann ist es gut, das zu prüfen. So wie sie es auch sagten, Gott soll das in irgendeiner Weise bestätigen. Es ist ja schon wichtig zu kapieren, ist das jetzt nur irgendein Hirngespinst oder kommt es wirklich von Gott? Aber dann, wenn es sich bestätigt, auch wirklich diese Schritte zu gehen. Ich wünsche mir es für dich und für mich, dass wir immer bereit sind für die Herausforderungen Gottes und vielleicht ist es für dich was ganz anderes. Vielleicht ist es, auf jemanden zuzugehen und um Entschuldigung zu bitten. Vielleicht ist es im Herzen, jemand zu vergeben. Vielleicht ist es dem Nachbar von Jesus zu erzählen, was auch immer. Aber wenn es eine Herausforderung Gottes ist, dann lasst es uns annehmen. So wollen wir uns noch eine kurze Zeit der Stille nehmen, überlegen, was ist für mich heute dran. Wer möchte, kann so in der Stille zu Gott beten. Und wenn du dir so eine Sache mitnimmst, wo du sagst, das ist mir heute im Gottesdienst wichtig geworden und das soll mich in den nächsten Tagen begleiten, dann ist es gut. Wir nehmen uns die Zeit der Stille und ich bete dann mit uns und wir beten noch gemeinsam das Vaterunser. Guter Gott, ich danke dir für den Cornelius, der mutig war und an dich, den Gott Israels, geglaubt hat, obwohl das in seinem Umfeld total außergewöhnlich war. Ich bitte dich, dass du uns diesen Mut gibst, Jesus, an dich zu glauben, auch wenn unser Umfeld damit vielleicht gar nichts anzufangen weiß. Und gibst uns, dass wir das in einer guten Art und Weise bezeugen können und andere da irgendwie dazu einladen können, dass sie ihn schmackhaft machen können, dass du, Jesus, der Weg zu Gott bist und dass das Beste ist, mit dir zu leben. Ja, mit dir zu leben ist der Knaller. Wir haben es vorher gesungen. Es ist wirklich so und gib's uns, dass wir andere dazu anreizen können. Und überhaupt, wenn du Herausforderungen für uns hast in unserem Leben, ich danke dir, dass du uns dann nicht allein lässt. Und deshalb bitte ich dich jetzt auch darum, dass du uns dann den Mut gibst, das zu tun und dass wir erleben dürfen, wie es das Beste ist, deinen Dingen nachzukommen. Und das zu deiner Ehre. Amen. Und gemeinsam wollen wir beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt haben wir noch zwei Lieder. Das erste Lied heißt Privileg. Wir dürfen es so als Vortragslied genießen oder auch wer kann, darf es gerne mitsingen. Und ein weiteres Lied singen wir gemeinsam und bei diesem